Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wie Sie bereits mitbekommen haben, feiern wir heute den Hirtensonntag, in dem es um den guten Hirten geht. Der Predigttext, der uns für diesen Sonntag vorgegeben ist, aus dem ersten Brief des Apostels Petrus an die Christen im Gebiet der heutigen Westtürkei, scheint allerdings auf den ersten Blick kaum dazu zu passen. In ihm kommt das Stichwort Hirte zwar vor, aber es ist nicht prominent. Im Zentrum steht vielmehr die Frage, wie sich antike Sklaven ihren Herren gegenüber verhalten sollten, und zwar Herren, die im griechischen Original nicht von ungefähr Despotoi, also Despoten, genannt werden. Und überhaupt passt der ganze Brief kaum in das, was man als Osterfreude bezeichnen könnte. Er kreist nicht um den Jubel über die Auferstehung Jesu und das neue Leben, sondern beschäftigt sich vor allem damit, wie wir damit umgehen sollen, wenn uns das alte Leben an allen Enden zwickt und zwackt und uns diverse Widersacher von allen Seiten auf die Pelle rücken. Das ist nämlich die Situation der Gemeinden, an die Petrus seinen Brief geschrieben hat. Soweit wir es heute rekonstruieren können, handelt es sich bei ihren Mitgliedern um bekehrte Heiden, die die alten griechisch-römischen und anderen antiken Götter hinter sich gelassen und sich dem Gott Israels und seinem Sohn Jesus Christus zugewandt hatten. Das war natürlich mit gewissen Anfangsschwierigkeiten verbunden, insbesondere im Bereich der Werte und Moralvorstellungen. Die antike heidnische Religiosität war vor allem eine Erfahrungsreligion. Heilige Schriften gab es kaum. Wichtig waren die richtigen Rituale, um bei den Göttern Wohlgefallen zu bekommen oder sie sich einfach nur vom Leibe zu halten, sodass sie einem keinen Strich durch die Rechnung machen konnten. Ethik und Moral spielten dabei bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Was vor allem zählte, war der Erfolg. Und an ihm konnte man daher auch erkennen, ob einem die Götter wohlgesonnen waren oder nicht. Entsprechend groß muss der Kulturschock für unsere neu bekehrten Heiden gewesen sein. Indem sie Christen wurden, schlossen sie sich nämlich nicht nur Jesus an, sondern übernahmen auch die religiöse Geschichte seines Volkes, das ein völlig anderes Verhältnis zu seinem Gott hatte, als sie bisher zu ihren Göttern. Israel heißt Gotteskämpfer. Und das Alte Testament führt diesen Namen auf den Kampf am Jabbok zurück, wo der Stammvater Jakob eine ganze Nacht lang mit Gott rang. Am Ende trotzte er ihm zwar den Segen ab, humpelte dabei aber selbst schwer verletzt vom Platz. Und diese Geschichte ist geradezu symbolisch für das Verhältnis des Gottesvolkes zu seinem Gott. Er segnet es, bildet jedoch auch ein Gegenüber, mit dem man ringen muss, das einem das Leben nicht leicht macht. Erfolg ist kein Maßstab für ihn. Gott sucht sich die Schwachen aus und ist auf Seiten der Benachteiligten. Große, wundersame Durchbrüche wie der legendäre Auszug aus Ägypten sind trotzdem selten. Und niemals ist der Gott Israels bereit, sich einfach nur als religiöses Schmuckstück auf einer Siegesparade herumtragen zu lassen, um Erfolgsmenschen mit geistlichen Weinen zu versehen. Wer ihn als Geheimwaffe zur Überwindung der Feinde sieht und so einsetzen möchte, erleidet deshalb schon im Alten Testament Schiffbruch. Und dazu passt dieser seltsame Retter, den dieses Volk hervorgebracht hat und dem sich die Empfänger des Petrusbriefs angeschlossen haben. Ein einfacher Mensch aus keinem besonderen Haus, kein großer Krieger, sondern ein Heiler und Prediger. Eben ein Hirte im besten Sinn des Wortes, der seine Schafe auf gute Weiden führt und gerade nicht auf einen siegreichen Feldzug. Von seinem Volk und der heidnischen Herrschaft verstoßen und verdammt, starb er den Verbrecher tot am Kreuz. Und am dritten Tage stand er von den Toten auf. Und seitdem geht die Botschaft von dem neuen Leben, dem Anbruch der neuen Schöpfung mitten in der alten durch die Welt bis hin nach Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, wo die Leserinnen und Leser unseres Briefes zu Hause sind. Auch sie haben sich der Herde dieses Hirten angeschlossen. Auch sie wollen Anteil haben an dem neuen Leben, das mit seiner Auferstehung angebrochen ist. Doch das verlief alles andere als glatt. In seinem Brief spricht der Apostel vor allem zwei Probleme an. Zum einen stoßen die frischgebackenen Christen auf entschiedenen Widerstand, wenn sie aus dem unmoralischen Treiben ihrer Umgebung aussteigen wollen. Dass Geld, Sex und Macht nicht mehr im Zentrum ihres Lebens stehen sollen, stößt bei ihrem Umfeld nicht nur auf Unverständnis, sondern geradezu auf offene Feindschaft. Im Brief ist von Verleumdung und falschen Anklagen die Rede, woran man sieht, mit welch harten Bandagen dagegen alles angegangen wurde, was aus dem bisherigen Konsens ausgeschieden ist. Und die zweite Schwierigkeit hat mit der ersten zu tun. Unsere frisch Bekehrten waren sich selbst nicht mehr so sicher, ob sich das alles überhaupt lohnt. Ständig gegen inneren Schweinehund anzugehen, ist ein einfaches Leben dem Streben nach Reichtum und Genuss vorzuziehen, das ist ja an sich schon schwer genug. Dafür auch noch verleumdet und angefeindet zu werden, macht die Sache sicher nicht einfacher. Wo blieb da die neue Schöpfung, die mit der Auferstehung Jesu doch angeblich angebrochen war? Wo war die Kraft des Heiligen Geistes, wenn ein gottgefälliges Leben doch vor allem anstrengender war, als sich einfach gehen zu lassen? Das sind Fragen, die sicher nicht nur die Leserinnen und Leser des ersten Petrusbriefs beschäftigen. In unserem Predigttext richtet sich der Apostel zwar, wie gesagt, an die Sklaven, die unter ihren Herren besonders zu leiden hatten. Nach ihm überträgt er das in ihm Gesagte jedoch auf weitere Kreise, sodass diese Worte auch uns gelten. Ich lese aus dem ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel die Verse 21 bis 25. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe an das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Soweit unser Predigttext. Gott segne Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen und wir sind dazu berufen, ihm nachzufolgen in seinen Fußstapfen. So beginnt unser kleiner Abschnitt. Es ist das bekannte Modell der Nachfolge Christi. Jesus geht voran und wir folgen ihm nach. Petrus entwickelt es hier allerdings nicht als abstraktes Konzept im Sinne einer Jesus-ähnlichen Persönlichkeit oder der Herausbildung von so etwas wie einem Jesus-Stil. Als ehemaligen Jünger Jesu, der seinem Herrn und Meister tatsächlich in allen, nahezu allen Lebenslagen hinterhergelaufen ist, sieht er Nachfolge vor allem als ganz konkrete Nachahmung des Lebens Jesu. Es geht darum, wirklich in seinen Fußstapfen unterwegs zu sein, seinen Spuren nachzugehen. Um das zu unterstreichen, benutzt er einen Ausdruck, der im ganzen Neuen Testament nur an dieser einen Stelle vorkommt. Hypogrammos, was bei Luther mit Vorbild übersetzt wird. Wir denken bei Vorbild vermutlich an einen Menschen, der uns besonders beeindruckt, dem wir zu gefallen suchen, dem wir ähnlicher werden wollen. Ein Hypogrammos ist jedoch etwas völlig anderes, nämlich eine schlichte Wachstafel, auf der alle Buchstaben des Alphabets eingeritzt sind. Sie erfüllt nur einen einzigen Zweck. Kinder sollen anhand von ihr die verschiedenen Buchstaben lernen. Das geschah, indem man sie vor sich hinlegte und sie Buchstabe für Buchstabe kopierte. Bis heute sind in Museen unzählige solcher Schreiblernhilfen aus den verschiedenen Jahrhunderten zu bewundern. Unsere Großeltern kannten vielleicht sogar noch Stickrahmen, auf die ebenfalls die Buchstaben eingestickt wurden, um nicht nur die einzelnen Stiche, sondern auch gleich die Buchstaben selbst zu üben. Betrachtet man diese Tafeln, diese Hypogrammoi, nur für sich selbst, ergeben solche Täfelchen mit ihren scheinbar sinnlosen Buchstabenfolgen überhaupt keinen Sinn. Sie stellen keine Botschaft dar, sie helfen auch nicht, irgendetwas besser zu verstehen. Ihr einziger Zweck ist ein ganz pädagogischer. Die Schüler bekommen ein Vorbild vor Augen gestellt, das sie wirklich eins zu eins kopieren sollen, immer wieder und immer wieder und immer wieder, so lange, bis sie es aus dem FF können. Solch ein Hypogrammos, solch ein Vorbild, solch eine Lernhilfe soll nun Jesus für die Leserinnen und Leser des Petrusbriefs sein. Ein Vorbild, das man nicht in erster Linie verstehen soll, das nicht unbedingt einen Erkenntnisgewinn liefert, sondern vor allem eins zu eins kopiert werden soll, nachgeahmt werden soll, imitiert werden soll. Wieder und immer wieder so lange, bis es wirklich sitzt, bis es einem im wahrsten Sinn des Wortes zu den Ohren rauskommt. Denn machen wir uns nichts vor, wir alle wissen, dass das ständige Üben der immer gleichen Buchstaben eine ziemlich stumpfsinnige Sache ist. Gleichzeitig wissen wir jedoch auch, dass so etwas praktisch immer am Anfang aller weiteren Entwicklung steht. Bevor wir großartige Gedanken zu Papier bringen und uns in die Weltliteratur einlesen können, müssen erst einmal die Buchstaben geübt werden. Vor großen Berechnungen müssen Zahlen gelernt werden. Und in nahezu jedem Lehrberuf stehen am Anfang irgendwelche grundlegenden Handgriffe, die man beherrschen muss, bevor es überhaupt richtig losgeht. Großes bekommt eben nur der anvertraut, wer im Kleinen sauber arbeiten kann. Interessant ist nun, in welchem Bereich Petrus seinen Leserinnen und Lesern Jesus als Hypogrammos, als Vorbild empfiehlt. Es geht nämlich ums Leiden, um jenen Bereich, in dem der Apostel selbst seinerzeit gekniffen hat. Trotz großer Treue schwüre, er werde ihn niemals verlassen oder verleugnen, hat Petrus sich ziemlich kleinlaut vom Acker gemacht, als es ans Leiden ging. Damals, im Vorhof des Hohen Priesters, gab es keine Lorbeeren zu ernten. Ob Petrus nun mitverhaftet wurde oder nicht, hätte an der Lage Jesu nichts geändert. Er wäre nicht als großer Held in die Geschichte eingegangen, schon gar nicht als Befreier Jesu, sondern wahrscheinlich eher als armer Irre, der sehenden Auges in sein Unglück gelaufen ist. Leiden, das war Petrus damals klar, musste zu etwas gut sein, um sinnvoll zu sein. Es musste etwas bewirken, vielleicht nicht die Welt verändern, aber wenigstens den kleinen Lauf der Dinge. Sich mit dem Schwert in der Hand in den Kampf zu stürzen, um die Verhaftung Jesu zu verhindern, das machte vor diesem Hintergrund Sinn, denn da konnte man was bewirken. Da konnte Mut etwas verändern. Sich einfach nur im Hof abführen zu lassen, weil man es zu Jesus bekannte, machte dagegen keinen Sinn. So etwas erhöht nur das Leid in der Welt, ohne sie zum Guten zu verändern. Umso überraschender ist es ja, dass Petrus hier in seinem Brief ganz anders argumentiert. Jesus, so schreibt er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, dieser Jesus soll unser Vorbild sein, das Original, das wir wieder und wieder und wieder und wieder kopieren sollen, bis es uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das Ertragen des Leidens selbst steht dabei im Mittelpunkt, nicht das Ziel, das man damit eventuell erreichen kann. Wenn wir geschmäht und verleumdet werden, wenn wir ungerecht behandelt werden und leiden müssen, dann sollen wir es ohne Drohen und geballte Faust erdulden. Und da Petrus den Vergleich mit einer Schreibübung zieht, können wir davon ausgehen, dass es sich nicht um eine einmalige Aktion handelt, sondern um eine nahezu alltägliche Erfahrung. Warum tut Petrus das? Alles in uns sträubt sich dagegen. Menschen, die unterdrückt und ausgebeutet werden, aufzufordern, ihr Leiden ohne Murren zu ertragen, erscheint nicht nur falsch, sondern geradezu verwerflich. Wenn die Verhältnisse ungerecht sind, sollte man sie ändern, nicht die Opfer zum Ertragen auffordern. Das ist die große Erkenntnis der Neuzeit, in der Menschenrechte und Gerechtigkeit an oberster Stelle stehen. Wir reden beim ersten Petrusbrief jedoch über eine antike Schrift und deswegen lohnt es sich, einmal den Standpunkt der Antike einzunehmen. Wie alle seine Zeitgenossen und die Menschen vor ihm seit Anbeginn der Geschichte ging der Apostel nämlich davon aus, dass sich die irdischen Verhältnisse niemals grundlegend ändern werden. Revolutionen mögen Herrscher stürzen, aber das spült nur andere an ihre Stelle, die sich ganz genauso verhalten wie ihre Vorgänger. Für die breite Masse ändert sich dadurch nichts. Macht führt zur Ausbeutung und Ungerechtigkeit. Und Macht versucht immer, sich zu verschleiern und zu kaschieren, aber das verschleiert und kaschiert nur die Ausbeutung und die Ungerechtigkeit, schafft sie jedoch nicht ab. Weder im Juden noch im Christentum versprach man sich deshalb irgendeine Hoffnung von Menschen. Fehlbar und egoistisch, wie wir nun einmal sind, werden die neuen Machthaber in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten. Besonders treffend hat diese Weltsicht ausgerechnet Tiberius ausgedrückt, der zur Zeit Jesu römischer Kaiser gewesen ist. Als er gefragt wurde, warum er die korrupten Machthaber in den Provinzen nicht absetzte, soll er gesagt haben, es macht keinen Sinn, die Schlatten fliegen von einem Sterbenden zu verscheuchen. Dann kommen nur Hungrige und die treiben es noch ärger als die vor ihnen. In dieser Welt spricht Petrus nun ausgerechnet diejenigen an, die wirklich ganz, ganz unten stehen, die Sklaven, die von ihren gewalttätigen Herren gewaltsam unterdrückt werden. Von einer Veränderung der Verhältnisse können sie nicht einmal träumen. Petrus macht ihnen in dieser Hinsicht ja auch überhaupt keine Hoffnung, sondern spricht direkt das an, was sie tatsächlich ändern können, ihre Einstellung, ihre Beziehung zu ihrem traurigen Schicksal. Und da hat Petrus einiges zu bieten. Zum einen verknüpft er das Leiden der Sklaven mit dem Leiden Jesu. Indem sie sich ihren Herren unterwerfen, und wir sollten im Kopf behalten, dass sie gar nicht anders können, folgen sie gleichzeitig unweigerlich, aber freiwillig ihrem Vorbild Jesus, der sich ebenfalls ins Leiden hineinbegeben hat. So sehr sie also körperlich leiden müssen, so sehr haben sie anderen geistlich etwas voraus. Die Verachteten der Gesellschaft werden damit zu geistlichen Vorbildern, die in den Fußtapfen Jesu unterwegs sind. Und das ist mit einer ungeheuren Adelung und Sinnstiftung verbunden. Nach allgemeiner Aussage Jesu und des Neuen Testaments und auch des ersten Petrusbriefs wurde Gott genau deshalb Mensch, um zu leiden. Das Leiden ist kein Nebenaspekt des Lebens Jesu, sondern ein entscheidender Teil seiner Bestimmung. Indem das Leiden der Sklaven nun mit seinem Leiden eng verbunden wird, hat es auch Anteil an dieser Bestimmung und Sinnstiftung. Gott wurde Mensch, um mitzuleiden, und gerade deshalb verbindet Leiden auf besondere Weise mit Gott. Und nicht nur das. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich ein Teil unseres Predigtextes nämlich als ein Zitat, und zwar aus Jesaja 53. Das wiederum ist der berühmteste Text einer Reihe von Abschnitten, die als Gottesknechtslieder bekannt geworden sind. In ihm wird das Leiden und Ausharren einer als Knecht Gottes bezeichneten Person gelobt. Um wen es sich dabei handelt, war schon zur Zeit des Neuen Testaments umstritten. Im Judentum gab es zwei Ansichten. Die einen hielten den Gottesknecht für den Messias, den von Gott verheißenen Retter. Andere sahen in ihm ein Symbol für Israel als Ganzes. Das Neue Testament ist in dieser Hinsicht eindeutig. In ihm wird der Gottesknecht durchgehend mit dem Messias und damit mit Jesus identifiziert. Doch wie dem auch sei, das Leiden verbindet nicht nur mit dem Leiden Jesu und damit dem Leiden Gottes, sondern auch mit der Geschichte des Volkes Israels, das spätestens seit der Zeit Jesajas unter einer fremden Herrschaft leben musste. Durch ihr Leiden im Sinne Jesu werden die Leserinnen und Leser des Briefes also zu richtigen Gliedern des Gottesvolkes. Und ein drittes kommt hinzu. Ganz in der Nachfolge Jesajas verbindet Petrus das Leiden des Gottesknechtes mit dem Heil. Jesus hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz, schreibt er, und weiter, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das, worüber evangelische Christinnen und Christen vielleicht stolpern, weil es in unseren Ohren arg nach einer zu engen Verbindung des göttlichen Heilshandels mit dem menschlichen Tun klingt, ist für eine eher mystische Betrachtung kein Problem. Das Leiden des Christen ist das Leiden Christi. In ihm werden sie wahrhaft zu seinem Leib. Und damit haben wir selbstverständlich auch Anteil am dadurch gewirkten Heil. Wir haben es hier mit einer Verbindung auf der geistlichen Ebene zu tun, die wir zum Beispiel auch aus dem Abendmahl kennen. Das dort ausgeteilte Brot ist der Leib Christi, der am Kreuz für unsere Sünden gelitten hat. Wer das Brot in sich aufnimmt, nimmt also wahrhaftig Christus in sich auf und verbindet sich damit mit dem von ihm gewirkten Heil. Einen solchen Zusammenhang stellt jetzt Petrus in Bezug auf das Leiden her. Im Leiden wird alles eins, die Christen mit Christus, der wiederum mit dem Gottesknecht Jesajas und mit dem durch das Leiden vermittelte Heil. Und an allem haben diejenigen Anteil, die in Christus und um Christi willen leiden. Der letzte Abschnitt in unserem Text nimmt diesen Gedanken auf und verbindet ihn dann mit dem Hirtenthema unseres Sonntags. Das Leiden hat einen Sinn, denn in ihm kehren die irrenden Schafe, also die Menschen, die ganz auf sich selbst gestellt auf der Suche nach Weideplätzen sind, um zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Vielleicht klingt dort auch ein bisschen was von Psalm 23 an. Denn dort führt der gute Hirte nicht nur auf die grüne Aue und zum frischen Wasser. Wir haben es ja vorhin gebetet. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Der Hirte ist kein Wellnessberater und die Schafweide kein Ort seligen Wohlbefindens. Ein Hirte führt auch durch unheimliche Gebiete, durch finstere Täler und über steile Berge. Das Entscheidende ist, dass er dabei ist, selbst im Angesicht der Feinde. Ein Hirte führt und beschützt, aber er bewahrt seine Schafe nicht vor Notlagen und Leiden. Was nehmen wir nun mit für diesen heutigen Sonntag aus diesem vermutlich immer noch sehr fremden Text? Vielleicht die erstaunliche Erkenntnis, dass Leiden ganz anders betrachtet werden kann und dabei gerade das sinnlose und ungerechte Leiden und vor allem das auferlegte Leiden, das wir uns nicht ausgesucht haben, sondern einfach ertragen müssen. Damit verbunden ist der Gedanke, dass wir selbst in den furchtbarsten Situationen nicht ausgeliefert sind, sondern ihnen sogar zum geistlichen Vorbild werden können, wenn wir sie mit Christus in Verbindung bringen. Und nicht zuletzt die ermutigende Gewissheit, dass mit dem guten Hirten nichts sinnlos und vergebens sein muss, weil er uns gerade dort begegnet, wo wir uns besonders Gott verlassen fühlen. Manchmal mag uns unser Leben dabei vorkommen wie eine von diesen Schreibübungen, von denen unser Brief spricht. Aber auch dabei können wir uns gewiss sein, dass uns mehr anvertraut werden wird, wenn wir die Buchstaben fehlerlos abzeichnen können. Denn das ist erst der Anfang, der uns eine ganz neue Welt erschließen wird, in der uns der Hirte und Bischof unserer Seelen, Jesus selbst, führt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.